Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur und am Telefon begrüße ich Dr. Thorsten Schmidt, Hausarzt in Schwandorf. Das ist nicht weit von Regensburg in Bayern. Dr. Schmidt hat unser Interesse geweckt, weil er in mehreren Leserbriefen sich als noch relativ neu niedergelassener Hausarzt geoutet hatte, der schon früh eine gehörige Portion Frust entwickelt hat, sehr schnell eine Hälfte seiner Zulassung zurückgegeben hat und nun mit dem Gedanken spielt, ganz aus der Kassenmedizin auszusteigen. Freut mich, dass Sie bereit sind, darüber mit mir im Ärztetag-Podcast zu sprechen. Und hallo nach Schwandorf, Herr Dr. Schmidt.
Hallo, vielen herzlichen Dank für das Interview.
Herr Dr. Schmidt, dann fangen wir gleich mal an. Wenn man Sie googelt, könnte man fast den Eindruck haben, es gibt zwei Dr. Schmidts in Schwandorf. Da gibt es die Website Hausarzt Schwandorf und es gibt Ästhetik Schwandorf. Wo ist denn der wahre Dr. Schmidt zu finden?
Er ist an beiden Adressen zu finden. Es ist beides meine Homepage und beides meine Praxis.
Und Sie fühlen sich in beiden auch genauso zu Hause?
Richtig. Deswegen habe ich die damals gegründet. Das war 2023 die feste Entscheidung, diese zwei Standbeine gleichzeitig zu gründen. Deswegen auch die ähnliche Aufmachung der beiden Seiten. Deswegen auch die Ähnlichkeit dahinter, weil das ist ja in Zeiten von Internet äußerst wichtig.
Okay, also das war von Anfang an geplant, dass Sie da zwei Standbeine haben.
Korrekt.
Sie haben sich vor jetzt bald 2,5 Jahren niedergelassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Eigentlich sind Sie aus der Chirurgie umgesattelt auf Allgemeinmedizin und haben sich dann in einem eher ländlichen Bereich niedergelassen. Was hat Sie damals in die Hausarztmedizin gezogen?
Also ich hatte ja studiert gehabt in Regensburg und das Ganze habe ich über die Bundeswehr studiert. Die Bundeswehr gibt relativ knapp vor, was du danach für einen Facharzt machst. Mhm. Und für mich war damals Chirurgie, Unfallchirurgie das einzig Wahre. Ich hatte dann die Zusage gehabt, eben für einen Facharzt Allgemeinchirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie. Mhm. Und hatte in Berlin mit der Chirurgie angefangen. Nach 2 Jahren Krankenhauszeit kommt aber üblicherweise dann die Zeit in der Truppe, heißt es. Ja. Und dort macht man Allgemeinmedizin. Und dort habe ich dann die Allgemeinmedizin kennengelernt. Und man weiß, wie es in der Chirurgie läuft, dass wenn man, ich wäre mit 35, wäre ich ins dritte Lehrjahr der Chirurgie zurückgekehrt. Aha. Und mit 35 in der Chirurgie im dritten Lehrjahr habe ich, wenn ich es gewohnt war, eine Kompanie zu führen, einen eigenständigen Sannbereich zu haben, dann ist es für mich schwierig gewesen, dort sich wieder in der Reihe hinten anzustellen, zu sagen, kann ich bitte am Sprunggelenk ein bisschen Metall rein- oder rausschrauben.
Ah, okay. Da hatten Sie keine Lust dazu.
Und dann war die Überlegung, wie wechsle ich um, was kann ich machen? Mhm. Die Allgemeinmedizin in der Truppe gut kennengelernt, auch lieben gelernt, weil abwechslungsreich, Vorteil, man bleibt am Patienten dran. Mhm. Wenn ich einen Patienten habe, wo ich unsicher bin, bestelle ich mir ihn einfach für den nächsten Tag wieder mit ein. Mhm. Wenn ich dann vom Facharzt einen Brief zurückkriege, wo drin steht, du pass auf, der hat das und das, weil, und du sollst noch vielleicht an das denken, dann habe ich wieder einen Haufen gelernt in dem Augenblick und für den nächsten Patienten noch mehr gelernt.
Okay, also das hat Sie dann gereizt, dass Sie dann auch, als Sie dann sich von der Truppe verabschiedet haben, dass Sie dann in eine eigene Praxis gehen wollten.
Richtig.
Aber dann nach 2 Jahren oder nach 1,5 Jahren dann, glaube ich schon, haben Sie schon wieder eine halbe Zulassung zurückgegeben. Und Sie spielen ja, das hatte ich ja eben im Intro schon gesagt, nach eigener Bekundung mit dem Gedanken, auch die zweite Hälfte der Zulassung zurückzugeben. Was hat Sie so schnell ernüchtert?
Also Niederlassung war ja zum 1.6.23. Der Prozess, die Zulassung war einfach und unkompliziert. Es gab dann von der KVB, also der bayerischen KV, gab es dann auch ein Mentoring- oder Patenprogramm, wo man die ersten 2 Quartale mit begleitet wird, dass man auch mal die Abrechnung durchgeht, so ein bisschen die Zahlen durchgeht, wo musst du ein bisschen mit aufpassen und was machst du mit diesen 3 verschiedenen Arzneimittelreporten, die du da jedes Quartal bekommst und so ein Zeug. Und dann kam nach 2024 die erste Rückforderung von der Krankenkasse, weil ich einen Impfstoff bestellt habe, den ich hätte nicht bestellen dürfen. Und das war dann in dieser ganzen Stellungnahme, stand dann auf Seite 3 im Nebensatz drin. Das steht im Paragraph sowieso, das hätten Sie wissen müssen, Punkt. Mhm. Wir ziehen Ihnen das Geld ab. Und das ist für mich dann sehr frustrierend gewesen. Das habe ich auch in die Sprechstunde mit reingenommen, dem Patienten gegenüber. weil ich dem Patienten ständig erklären muss, Ihre Krankenkasse lässt Ihr Out-Ide-Medikament nicht zu. Ihre Krankenkasse sagt mir, ich darf Ihnen nur 3-mal die Physiotherapie aufschreiben. Beim 4. Mal werde ich geprüft werden, warum ich das Ganze mache. Ihre Krankenkasse erstattet Ihnen nicht das Vitamin D, was Sie gerne bezahlt haben wollen. Ihre Krankenkasse zahlt Ihnen nicht das ASS 100. Ihre Krankenkasse. Und jedes Mal bin ich der Mittler, bekomme von der AOK dann Post, weisen Sie bitte Ihre Patienten darauf hin, dass Pantoprazol nicht zur Kassenleistung zu verordnen ist, sondern nur bei einer Refluxösophagitis wäre das erlaubt. Und dieses Thema Pantoprazol ist auch ein ausgelutschtes Thema, aber diesen Brief kriege ich als Arzt und nicht der Patient. Jedes Mal mache ich den Mittler zwischen Krankenkasse und Arzt. Und Sie hören bei mir schon raus, wie bei mir der Puls gerade wieder hochgeht. Ja, das ist das, was bei mir den Frust einfach schürt. Ja. Dieses, ich muss als Arzt den Mittler machen. Ja,
diese Impfrückzahlung, war das sehr hoch oder war das jetzt eher ein kleinerer Betrag?
280 Euro. 284 Euro. Dann sieht man aber auch in dem System, der Apotheker hat das für 760 Euro bekommen. Die Krankenkassen zahlen einen anderen Betrag dazwischen, weil das wird mir ja dann aufgelistet. Und durch die Bundeswehr weißt du, wie man mal rechnen kann. Das nennt sich Mannstunden. Wie viel Zeit ist aufgewendet worden, um Geld zu produzieren? Für 280 Euro ist ein Komitee von 3 Leuten oder 4 Leuten in Regensburg, das ist die Prüfstelle, beschäftigt worden, um diese 4-seitige Stellungnahme zu schreiben. Ich bin beschäftigt worden, die Stellungnahme zu schreiben. Die AOK hat eine Stellungnahme geschrieben. Und dann denke ich mir so, wie viel Mannstunden haben wir investiert? Wenn jeder dieser Leute, die involviert waren, nur 1 Stunde investiert hat, kommen wir mal schnell auf 10 bis 20 Mannstunden dabei. Ja, und 20 Mannstunden für 280 Euro. Und dann wundert man sich, wo unser Gesundheitssystem hingeht.
Tja, da ist ja das Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz letztes Jahr kurz vor der Ziellinie gescheitert. Die Entbudgetierung der Hausärzte ging noch durch, aber die Streichung der Bagatellregresse, die war anscheinend den Akteuren nicht so wichtig. Jetzt steht sie angeblich wieder auf der Tagesordnung. Da sind ja genau 300 Euro im Gespräch und das Beispiel ist natürlich sehr gut geeignet, um zu zeigen, dass da durchaus Sinn drin liegt, das tatsächlich zu streichen. Gut, also das, die Ernüchterung war der Paragraphendschungel, der sie voll erwischt hat dann, trotz Mentoring. Und wie viele Patienten und Patientinnen und Patienten behandeln Sie denn im Quartal noch mit der halben Zulassung? Und vielleicht dann auch gleich im Anschluss, welche Leistungen erbringen Sie dann in der ästhetischen Medizin?
Also derzeitiger Sachstand, wir haben jetzt Anfang Oktober, das heißt, das Quartal hat gerade erst angefangen. Ich habe gestern nachgeschaut, momentan bin ich bei knapp 290 Scheinen für die ersten 2 Wochen in dem Quartal. Okay. Dass wir am Anfang hoch sind, die Zahlen, das ist klar. Ich bin letztes Quartal war ich knapp mit 700 Scheinen unterwegs gewesen, mit der halben Zulassung. Zuvor war ich bei knapp 1000 Scheinen.
Mit der vollen Zulassung.
Also ich bin um 300 Scheine circa runtergegangen.
Okay. Genau. Also Sie sind da, also in der halben Zulassung sind Sie voll aktiv. Das merkt man.
Richtig.
Und welche Leistung erbringen Sie dann in der ästhetischen Medizin?
Man kann es zusammenfassen aus dem ganzen ästhetischen Bereich, die nicht operative Ästhetik. Aha. Von Hautregeneration, Faltenbehandlung, Mikroneedling, Botox, Hyaluron und dergleichen, alles was nicht operativ ist. Also eine Lidplastik oder dieses Oberlidplastik, was viele anbieten, sowas habe ich nicht.
Und sind das dieselben Patienten, die dann vielleicht manchmal auch bei Ihnen als Hausarzt behandelt werden und dann vielleicht auch dann zu Ihnen als zur ästhetischen Medizin gehen oder ist das vollkommen disjunkt?
Geht in beide Richtungen. Es kommen welche von der Ästhetik rüber und genauso auch von der Hausarzttätigkeit auch in die Ästhetik mit hinein. Da haben wir dann 2 verschiedene Patientenakten dafür dann auch extra angelegt, dass wir das sauber unterscheiden können. Viele sind es nicht. Also es ist wirklich eigenständig.
Und Sie sind auch nicht an 2 Standorten tätig in Schwandorf, sondern an einem Standort. Aber wie organisieren Sie das dann? Haben Sie da feste Sprechzeiten für die einen und für die anderen?
Genauso. Also es ist jetzt sauber fest getrennt. Beispielsweise der Dienstag und der Donnerstag sind reine Privatsprechtage und reine Ästhetiktage.
Ah ja, also Montag, Mittwoch, Freitag stehen Sie dann für die Kassenmedizin zur Verfügung.
Richtig.
Und wenn man jetzt guckt, dann gehen wir nochmal auf den Frust, den Sie entwickelt haben in den letzten Jahren. Wo ist denn diese Regelungsdichte, der Vertragsärzte ausgesetzt sind, am schmerzhaftesten spürbar? Wo fühlen sie sich am meisten gegängelt? Das ist ja, die Verbände reden ja auch immer über die Misstrauenskultur. Spüren Sie die?
Also Misstrauen gegenüber der Kasse, das ist immens hoch bei mir.
Das Misstrauen der Kasse gegenüber den Ärzten auch, oder?
Das weiß ich nicht. Also davon kriege ich jetzt nichts mit, kann ich nichts dazu sagen. Wo es einfach ist bei mir, es ist immer diese latente Angst, die mitschwingt. Okay. Wenn man sich informiert und regelmäßig, ich arbeite mit Online-Newslettern, also wo ist gerade wie was? Und dann steht drin, der eine Arzt hat jetzt einen Regress gekriegt über 1,4 Millionen, weil er ein Faksimile-Unterschriftenstempel verwendet hat. Warum fliegt ihm das um die Ohren? Nicht, weil irgendeinem Patienten ein Schaden entstanden ist oder sonstiges, sondern weil es ein reiner Formfehler war. Weil in einem Nebensatz, in einem Paragraph steht, muss eine eigenhändige Unterschrift leisten. Dieser Satz kostet ihn jetzt über 1 Million. Und mich stört dieses sich aufhängen an Paragraphen, an einem Satz. Wenn er jetzt Medikamente verschreibt, nur die teuren und die raushaut und sagt, so wie Smarties, ist mir doch wurscht. Und dann kriegt er eine drauf als Arzt. Das verstehe ich, weil man sich nicht an die groben Regeln hält. Aber dass es dann so Pfennigfuchser gibt, die um die Ecke denken und suchen. Ich glaube, da war auch in der Ärztezeitung ein Artikel drin für jemanden mit 28 Euro Regress, wo viele Anwälte von der KV beschäftigt waren, um ein Exempel zu statuieren an einem Arzt. Um noch in seiner Rente 28 Euro zu kriegen. Das hat sich auch über 2-3 Jahre hingezogen. Und mein Fehler ist vielleicht, dass ich diese Artikel lese. Oder dann vom Ärzteverband diese Beratung für, pass auf, dass du nicht in einen Regress hineingerätst. Auf das musst du achten, auf das musst du achten, auf das musst du achten. Und es ist immer dieses, pass auf, pass auf, pass auf. Und irgendwann liest man früh morgens Entresto. Entresto, ich finde es persönlich für mich ein super Medikament in der Herzinsuffizienztherapie. Ich habe ein paar Patienten, die irre davon profitiert haben, denen es deutlich besser geht. Es ist teuer, das Medikament, das muss man sagen. Es ist derzeit das einzige auf dem Markt, was es gibt. Von der Pharmafirma natürlich gepusht wie blöd. Ist klar, die wollen ihren Reibach machen damit.
Ja, klar.
Aber dann gibt es eine KV in einem Bereich in Deutschland, die sagt, Entresto ist von Ärzten in der niedrigsten Dosis, in der Einschleichdosis als Dauermedikament verordnet. Und das müssen wir jetzt regressieren und prüfen das Ganze mal. Der Hausärzteverband ist dagegen vorgegangen und es ist wieder abgelegt worden. Aber das hat ein halbes Jahr gedauert. Und so lang überlegst du dir, schreibe ich meinem Patienten noch Entresto auf? Weil das kostet im Monat 280 Euro.
Weil die niedrige Dosis,
wenn ich mir überlege, ich muss mir,
die niedrige Dosis ist doch sinnvoll.
Definitiv.
Ja. Okay, also man muss.
Aber es ist eine Einsteigdosis. Ja. Zieldosis ist die dritte Stufe davon.
Ja.
Nur, je höher man geht mit der Dosis, desto mehr fällt der Blutdruck über die Zeit. Und die Patienten vertragen das dann nicht. Wenn ich einen Patienten habe mit einem systolischen Blutdruck von 100, dann geht dem das nicht so gut. Und wenn jemand schon einen Herzinfarkt durchgemacht hat oder eine Herzinsuffizienz und dann drücke ich ihm noch den Blutdruck aufs Letzte runter, der fühlt sich nicht wohl. Der sagt so, ich stehe von der Couch auf und muss mich erstmal wieder in Kante hinsetzen. Ich gehe 100 Meter, Herr Doktor, und dann wird das schon wieder anstrengend, weil irgendwie, du misst ihm den Blutdruck und sagst so, ja, du hast auch keinen Blutdruck mehr.
Ja.
Und dann will ich die niedrige Dosis verwenden. Mit der niedrigen Dosis habe ich eine Compliance des Patienten, er nimmt die gerne das Medikament und ich habe eine Wirkung.
Ja.
Aber dann gibt es irgendjemand, der sagt so, in der Zulassungsstudie ist nur die Maximaldosis erlaubt gewesen und deswegen der Doktor, der jetzt nur mit der niedrigen Dosis arbeitet, den prüfen wir mal.
Ja.
Und das ist eins, wo ich sage so, wir Ärzte haben doch irgendwie eine 11 Jahre Ausbildung hinter uns gebracht, damit wir im Kassensystem arbeiten dürfen. Als Privatmediziner darf ich nach 6 Jahren arbeiten und mehr Geld verdienen. Das wollen wir auch mal nebenher erwähnen. Ja. Aber die Kasse darf mich jetzt prüfen, weil ich die Erlaubnis habe, die Kassenkarte durchzuziehen und darf mich gängeln. Und das ist das, dieser Frust. Jetzt steige ich mich schon wieder rein.
Oha, dann brechen wir das hier ab und fragen Sie nach Ihren Patientinnen und Patienten. Also was sagen die denn dazu, dass Sie nur noch die Hälfte der Zeit als Hausarzt zur Verfügung stehen? Verpflichtet eben, wir haben es ja eben schon erwähnt, sind Sie ja nur noch zu 12,5 Stunden Sprechstunde. Was sagen Sie dazu, dass am Dienstag und Donnerstag eben keine Sprechstunde ist?
Ich habe ein paar Patienten, die, das erzählen mir meine Arzthelferin dann, mir als Arzt gegenüber sagen sie es nicht direkt, sondern das kriegen meine Damen vorne am Tresen mit. Da auch ein hohes Lob an meine Damen, die das jetzt echt durchgezogen haben bisher und den Patienten auch erklärt haben. Mhm. Nein, wir sind an dem Tag, ist der Doktor nicht persönlich für sie erreichbar. Mhm. Aber ich habe ein Online-Portal, also man kann bei mir in die Online-Videosprechstunde gehen. Ich habe eine Praxis-App, wo der Patient reinschreiben kann, was beantwortet werden kann. Und wir haben feste Telefonsprechzeiten die ganze Woche durch. Auch für den ganz normalen, in Anführungsstrichen, das ist jetzt böse gesagt, aber für einen Kassenpatienten bin ich erreichbar. Ja. Und effektiv muss man mal sagen, 24 Stunden ohne Arzt sollte man heutzutage zurechtkommen. Und nur weil ich jetzt gerade in der Stadt bin und meine, ich möchte jetzt mein Medikament abholen beim Dr. Schmidt und dann macht der mir die Türe nicht auf, weil der jetzt hier nur noch privat macht, das ist ja eine Sauerei, dann sage ich, Entschuldigung, Sie gehen auch nicht zum Automechaniker hin, weil Sie gerade vorbeigehen und sagen, wechseln mir mal schnell die Reifen.
Gut, und aber wenn es mal wirklich akut ist, dann wären Sie erreichbar.
Natürlich. Ja, also telefonisch sind wir erreichbar. Ich bin über die App, bin ich die ganze Zeit erreichbar. Sobald mein Rechner an ist, ist dieses App-Tool offen. Wenn mir jemand darüber eine Nachricht schreibt, das ist wie WhatsApp. Mhm. Sehe ich das, kann ich lesen. Und natürlich werde ich dem Patienten helfen. Dann rufe ich ihn kurz an. Übrigens, das wird von der Kasse auch nicht vergütet. Wenn wir telefonisch mit dem Patienten kommunizieren, habe ich keine Abrechnungsziffer dafür. Mhm. Wenn ich mit ihm rede und das Problem durchgehe am Telefon, dann merkt er, der Arzt hat sich gekümmert, ich habe ihn für den nächsten Tag einbestellt, ich habe eine andere Patientin, die war total aufgelöst, psychische Komplikationen zu Hause mit dem Ehemann, sie selber jung und ein junges Kind dabei und es gibt Ärger in der Familie und war total aufgelöst, ruft dann am Privatsprechtag an und mein Mädel, so die ist am Telefon, die ist aufgelöst, sag ich so, ja klar, gib dir einen Termin. Mhm. Es findet sich ein Slot, ja, wo man sagt so, kommen Sie da mit rein. Ich trenne einfach jetzt nur die Laufkundschaft mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Unkontrolliertes einfach in die Praxis hineinkommen und der Doktor muss jetzt springen, weil ich bin jetzt da, das trenne ich jetzt gerade. Und manchen Alten gefällt das nicht so gut, die wechseln dann.
Okay, aber damit können sie leben.
Weil das sind meistens die Patienten, die auch schon zuvor etwas anstrengender waren. Und jeder Hausarzt kennt es.
Okay, und was sagen Ihre Kolleginnen und Kollegen? Der Kreis ist ja sicher nicht überbesetzt. Wie waren da die Reaktionen, als Sie Ihre halbe Zulassung zurückgegeben haben?
Das wird nicht kommuniziert. Es wird von keiner Seite aus kommuniziert, dass der halbe Sitz abgegeben ist. Ich habe es mal anklingen lassen. Ach so, wieso und so. Das Interesse ist nicht groß. Ja. Es ist in der Ärzteschaft, was ich sehr bemängel, ein eigene Pfründe sichern, nenne ich das immer. Wie macht denn der andere das? Und vielleicht könnte der das ja besser machen oder mehr machen. Wir haben Fehler in der Ärzteschaft, was unsere Fehlerkultur angeht. Mhm. Ich habe in unserer WhatsApp-Gruppe, die wir mit den Ärzten haben, mal reingeschrieben, letztes Jahr, als es um die Pneumonie ging. Habt ihr schon hier diesen neuen Erreger gehabt, der jetzt gerade umgeht? Mhm. Dann kommt nur zurück, ich habe noch keine einzige Pneumonie gehabt im Januar. Ich mir so, okay, verstehe ich nicht, aber ist so. Ein einziger anderer Arzt von 12 anderen, die da drin sind in der Gruppe und haben gesagt, ja, wir haben schon 2 Fälle gehabt. Mhm. Und ich sage so, Leute, das wäre doch wichtig, wenn wir das kommunizieren unter uns. Wir arbeiten alle im Umkreis von 10 Kilometern miteinander. Das heißt, wir haben ein sehr ähnliches Patientenkollektiv. Mhm. Da wäre es doch gut, wenn einer sagt so, hey, bei mir habe ich jetzt heute den 4. Corona-Patienten gehabt. Mhm. Dann ist das für mich eins, wo ich sage, oder ich habe den 3. Schüler von der Schule sowieso, wo Corona umgeht. Oder es geht wieder eine Durchfallerkrankung um. Dann finde ich es wichtig, dass man das kommuniziert. Dann weiß man automatisch, wenn man auch einen Patienten aus der Gruppe hat, da ist was. Mhm. Bei der Bundeswehr war das damals einfacher. Ich wusste automatisch, wenn ich aus einer Kompanie welche habe, der 1., der 2., der 3. so, oh, jetzt müssen wir aufpassen, da tut sich was. Weil es immer mehr werden aus einem Gebiet. Aber das wird in der Ärzteschaft nicht kommuniziert und wird auch nicht gesagt, so, ich habe das so gemacht, ich habe das so gemacht. Hey, es wird nicht drüber geredet, weil immer so das Gefühl ist, man könnte verurteilt werden für etwas, was man sagt.
Werbung.
Kompakt, zielgerichtet und praxisnah. Mit unserem neuen Newsletter Allgemeinmedizin erhalten Sie jeden Montag die relevanten Berichte, Tipps und Neuigkeiten aus dem Spektrum der Inneren- und Allgemeinmedizin. Damit bleiben Sie auf dem Laufenden, was wichtig ist für Ihre Arbeit in der Praxis. Unsere Newsletter sind kostenlos für medizinische Fachkreise. Melden Sie sich direkt an ärztezeitung.de/newsletter.
Es gibt ja diesen, vielleicht jetzt nicht in der Region, aber bundesweit, diesen List-Server von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Da gibt es ja durchaus auch Diskussionen darüber, wie man mit einem Patienten umgehen kann, teilweise auch, wie das dann mit der Kasse funktioniert und so weiter. Aber da wird, glaube ich, relativ offen diskutiert.
Ja, weil es nicht der Nachbar ist.
Aber es gibt ja auch Netze, wo sowas dann professionalisiert sogar gemacht wird. Die haben Sie da unten, also in Regensburg gibt es doch auch ein Ärztenetz, aber in Schwandorf, da hat sich da noch keine Initiative ergeben, dass Sie, immerhin, eine WhatsApp-Gruppe ist ja schon was.
Ja, richtig. Das war von den Wackersdorfer Hausärzten, von Stefan Reu und zusammen mit dem Internisten, den wir haben, einem Kardiologen, Dr. Schwarz, das sind alles junge Ärzte, muss ich mal so sagen, wo wir sagen, wir haben so eine Art junges Netzwerk gegründet, irgendwie, wo wir sagen so, mit neuen Sachen, aber das System ist sehr, sehr träge, weil was Neues ist schwierig. Mhm. Ich hatte die Praxis angefangen mit der EPA vom Tag 1, also vom 1.6.23 hatte ich die EPA bei mir gehabt. Ich hatte auch das E-Rezept bei mir. EPA, ganz eigenes Thema, auch wieder Schande auf die Krankenkassen rübergeschmissen, weil die haben sich nicht gekümmert damals schon. Und aber das E-Rezept, da kam dann nur so von Apothekern, wenn die mal dann vorbeigeschaut hatten so oder ich bei denen war, war der Dr. Schmidt und sein E-Rezept. Und ich denke so, ich war jetzt unter all den Ärzten der gesamten Umgebung der Einzige, der das E-Rezept zu früh schon verwendet hat. Die Patienten waren auch erstaunt und nach einem halben Jahr war das für die so normal gewesen und die haben das so gut gefunden, weil damals war es noch möglich, über die App das Rezept zu schicken. Die haben gesagt, das ist super. Ich habe das Rezept hier auf der Hand drauf. Ich kann das jetzt direkt in meiner Apotheke am Ort um die Ecke einlösen. Ich muss nicht erst das Rezeptpapierform abholen und so. Und das hatte ich schon gehabt, bevor es jetzt offiziell wurde. Aber von anderen Kollegen hörst du dazu gar nichts. Die EPA, jetzt seit 1. Oktober Pflicht. Also ich kann das an einer Hand abzählen, wer von den Kollegen die Befunde einstellt.
Aber Sie tun's.
Und Fachärzten von Krankenhäusern und so weiter. Bei mir war es schon die ganze Zeit dabei. Ja. Also ich habe das auch genutzt. Man muss auch in der wirtschaftlich denken. Diese EPA-Erstbestellung, meine Software hat es zugelassen. Vom ersten Tag an konnte ich die EPA nutzen. Und ja, ich habe die 10 Euro, die man dafür kriegt, habe ich bei vielen Patienten angesetzt.
Wenn man jetzt das so hört, sind Sie ja durchaus in der Kassenmedizin angekommen. Also das ist, da sind Sie ja voll drin, wenn Sie auch E-Rezept und so weiter da eher in der Avantgarde sind vielleicht, dann ist es ja schon auch etwas, wo Sie ja drin engagiert sind. Was ist denn wirtschaftlich für Sie inzwischen das kräftigere Standbein, die ästhetische Medizin oder die Hausarztmedizin?
Die Entscheidung zum 1.7. war mal bei Kasse 2/3, 1/3 Ästhetik. Und jetzt müssen wir arbeiten. Das ist jetzt gerade mal 4 Monate, dass ich diesen neuen Bereich also ein Quartal haben wir jetzt gerade. Und da jetzt schon ein Resümee zu ziehen, ist ein bisschen schwierig.
Okay. Wenn Sie jetzt so ein bisschen Bilanz ziehen, also es ist ja nicht jeder junge Hausarzt oder jede junge Hausärztin geht ihren Weg. Es ist eher ja sogar so, dass die Alten, so heißt es dann in den Verbänden, keine Lust mehr hätten auf die ganze Bürokratie und deswegen früher in Ruhestand gehen. Tatsächlich beobachtet man das gar nicht so häufig, dass die früher in den Ruhestand gehen. Es gibt ja viele, die sich nur ganz schwer von ihrer Praxis trennen, was ja auch für die Art der Berufsausübung spricht. Also die Arbeit mit den Patienten ist etwas, was man bestimmt nicht gerne aufhört. Ja, aber in der Honorarstatistik stehen ja die Hausärzte gar nicht so schlecht da. Sie sind da in der Mitte ungefähr. Und wenn Sie jetzt überlegen, die Zulassung ganz zurückzugeben, fehlt Ihnen da am Ende nicht doch ein bisschen was? Und ist die dann, was dann vielleicht in der Berufszufriedenheit dann eher sich niederschlägt? Oder wie würden Sie das sehen? Also Sie haben ja jetzt die Zulassung noch, die halbe Zulassung. Vielleicht ist dieser Zwischenzustand am Ende sogar langfristig tragfähig. Wie würden Sie das insgesamt jetzt sehen?
Also wir hatten letztens wieder Gespräch gehabt. Klar, ich habe damals die ganze Praxis viele Kredite aufgenommen, weil ich habe die Praxis von null aufgebaut. Ja. Also ich habe keine Praxis übernommen, sondern meine ist von null aufgebaut. Ja. Neue Räumlichkeiten, neuer Patientenstamm, alles neu. Mit der Bank dann auch gesprochen, jetzt mal so, wie macht man das in Zukunft, Kreditablöse und dergleichen? Was ist das langfristige Konzept? Es war damals auch schon so, dass ich gesagt habe, ich möchte eine Praxis haben, die größer wird. Ja. nicht ich Alleinkämpfer drin, sondern die Praxis und Räumlichkeiten sind ausgelegt auf 2 Vollzeitstellen und 2 Teilzeitstellen.
Ah, ja, okay.
Und mein Plan ist eigentlich, dass ich sage, ich gehe 80% in die private und 20% möchte ich meine Kassenmedizin, Allgemeinmedizin behalten. Also ich möchte die bis zum Schluss behalten, bis ich ins Grab falle, so ungefähr. Weil mir das wichtig ist, weil ich habe viele Patienten, die sich freuen, zu uns zu kommen. Das siehst du einfach nur, Herr Doktor, danke, dass Sie da sind. Wir haben jetzt gehört, Sie gehen nur noch privat, aber für uns sind Sie noch mit da. Sag ich, ja, natürlich, deswegen haben wir so und so. Ich bin aber nicht mehr so oft erreichbar für euch, sondern ich habe das jetzt um ein Drittel reduziert. Mhm. Und dann sagen sie, ja, das verstehe ich. Mhm. Weil die auch sagen, die Patienten merken, unser Gesundheitssystem hat ein Problem und die reflektierten Patienten haben volles Verständnis für meinen Schritt, weil die sagen, hey, du hast eine Ausbildung gemacht, irre viel und du hast eine Verantwortung und es wird respektiert. Und das sind diese Patienten, die einem dann echt auch ans Herz gewachsen sind. Die sagen, hey, dank Ihnen sehen wir uns nur noch 2-mal, 3-mal, 4-mal im Jahr. Mhm. Weil mir geht's gut. Ich muss sie nicht ständig sehen. Ich weiß, wie ich zurechtkomme. Mhm. Und ich kriege dann auch nicht mit, dass die woanders sind oder sonstiges. Aber den Patienten geht's immer noch gut. Und das ist mir wichtig. Ich sage auch Patienten, die neu kommen, Blutdruck, Ersteinstellung. Ja, wir sehen uns jetzt die ersten 4 Monate sehen wir uns sehr, sehr häufig. Bis wir das in Form gebracht haben, sie sich damit auskennen. Und dann werden wir uns immer seltener sehen damit. Und das ist das, was die Patienten auch mögen. Und ich versuche, einen Patienten zu geben. Und ich bin da auch begeistert von diesem Beruf und was wir auch alles machen können. Wir sind direkt am Patienten dran. Wir machen den Vermittler zum Facharzt hin. Wir haben diese Facharztproblematik, dass die Fachärzte zu wenig Termine haben. Und wie oft kommt es vor, dass ich zurückgreife auf mein chirurgisches Wissen von Knieuntersuchungen, die sagen, du pass auf, du hast ein Meniskusproblem, du machst jetzt einen Termin beim Orthopäden aus und kriegst von mir gleichzeitig die Überweisung schon mal für das MRT vom Knie, damit das doppelt so schnell später geht. Mhm. Und das ist eins, wo ich sage, so, das finde ich wichtig, da am Patienten dran zu sein und ihm helfen zu können, ihm einen Weg an die Hand zu geben. Und die verstehen es auch, wenn ich sage, so, der Orthopäde hat erst in 6 Wochen wahrscheinlich Zeit für sie. Mhm. Das ist halt unser System. Aber wir können jetzt das machen, um ihr Problem oder was sie als Problem empfinden, jetzt schon mal anzugehen. Mhm. Und deswegen mag ich die Allgemeinmedizin. Und deswegen stehe ich auch dahinter und sage, Allgemeinmedizin ist wichtig und das ist unsere Basis. Und das erklärt auch, warum unsere Ü-70er immer noch den Job machen. Weil die einfach am Patienten dran sein wollen. Aber ich nehme dieses Beispiel Automechaniker. Ich weiß nicht, welcher Automechaniker Ü70 für dieses Geld noch arbeiten täte, wie es ein Arzt tut. Weil wir haben ja als Ärzte haben wir eine andere Motivation hinter unserem Job. Warum sind wir Ärzte geworden? Wir wollen was helfen. Und deswegen glaube ich auch, dieses alle Ärzte hören mit 65 auf, wie es jeder andere auch tut, glaube ich nicht. Weil bei uns die Motivation woanders herauskommt einfach für den Job. Eben aber auch, das weiß die Krankenkasse, die Motivation kann man ja auch nutzen und dann etwas weniger Geld geben, mal sehen, wie lange er noch motiviert ist. Und bei uns Jungen sehe ich das manchmal etwas kritisch.
Das war fast schon ein Schlusswort. Aber ich möchte Sie trotzdem noch eine Sache fragen. Was würden Sie jungen Kolleginnen und Kollegen empfehlen vor der Niederlassung, um den Frusteffekt zu Beginn zu minimieren und nicht auf ein zweites Standbein angewiesen zu sein? Gibt es da einen Weg? Es gibt ja durchaus da Fortbildungsangebote, die man vielleicht vorher schon mal besuchen kann, um da vielleicht schon vorbereitet zu sein. Was würden Sie da empfehlen?
Wie es jetzt es gibt von der Berufsordnung, dass die letzten 24 Monate der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin am besten in der Praxis machen, wo die man später oder an dem Ort machen, wo man später einsteigen möchte. Okay. Dann kennt man die Bezirksverwaltung, dann kennt man die Kassenärztliche Vereinigung vor Ort. Und wenn der Chef gut ist und weiß, hey, ich habe da jemanden, den kann ich übergeben, zieht man den von Anfang an mit rein in die ganze Abrechnungsgeschichte und in jede Hürde, die man kommt und von der man weiß. Als Arzt die Fehler, die wir schon gemacht haben, auch 1:1 weitergeben an den potenziellen Nachfolger. Zu sagen, du, da musst du aufpassen, da könnte was kommen. Da bin ich schon auf die Klappe geflogen. Das kannst du rausschreiben, das darfst du nicht rausschreiben. Mhm. Und das muss man lernen. Und deswegen die letzten 2 Jahre, die wir in der Facharztallgemeinausbildung haben, wirklich an der Praxis machen, die man möchte. Hoffentlich hat die Praxis die volle Zulassung. Ja, ich habe sie übrigens, die 24 Monate Weiterbildungsberechtigung. Mhm. Und ich wäre froh drum, einen Assistenzarzt zu haben, den du das an die Hand geben kannst und sagst, so und so und so machen wir's. Ich bin auch Arzt von der Uni Regensburg, also ich bin Lehrpraxis und habe auch regelmäßig Studenten da, weil die Allgemeinmedizin ja auch an der Uni hochgelobt wird und auch fest ein eigener Ausbildungsschritt geworden ist. Die müssen im 5. Semester und im 10. Semester müssen die 2 Wochen in die Allgemeinarztpraxis. Und da sage ich denen das ganz klar, das sind die Hürden. Aber du merkst ja an dem Patienten, was das mit dir macht. Und du siehst Ärzte, junge Studenten, die sagen, oh, ja, merke ich, das hat was. Und dann kann man doch die Begeisterung wieder für den Job wecken.
Okay, das war das zweite Schlusswort. Herr Dr. Schmidt, vielen Dank dafür, dass Sie sich so offen den Fragen an einem Arzt, der zwischen Kassen und Privatmedizin steht, gestellt haben. Alles Gute für Sie.
Vielen herzlichen Dank.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.